sind wir immer noch in der Geschichte der Könige Israels. Wieder etwas wirklich Interessantes. Wir lesen aus 2. Könige 15, Abvers 23. Im 15. Jahr Amazias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs von Israel, König in Samaria und regierte 41 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamas bis an das Meer der Ebene. Nach dem Wort des Gottes Israels, das er geredet hat, durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, ja, den Propheten, der von Gad Hefer war. Den der Herr sah, das überaus bittere Elend Israels, und das dahin war der Unmündige und dahin der Mündige, und das kein Helfer da war für das Volk Israel. Er hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel auslöschen wolle. So rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes des Joasch. Und die übrige Geschichte Jerobeams und alles, was er getan hat und seine Machttaten, wie er Krieg geführt hat, wie er Damaskus und Hamat, die Juda gewonnen hatten, an Israel zurückgebracht hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der König von Israel? Und sein Sohn Zacharja wurde an seiner Stelle König. Also Jerobeam legte sich zu seinen Vätern und dann können wir zu, ich sag schon mal was im Vorfeld. Der hat dann nur noch wenige Monate regiert und dann ist er schon umgebracht worden und dann war es fast schon vorbei mit dem Volk Israel. Als ich mir diese Geschichte jetzt das erste Mal durchgelesen habe, habe ich gedacht, was soll man da predigen? Ich frage mal, was fällt euch denn auf in der Geschichte dieses Mannes? Ein paar Dinge nehmen wir mal aus den Folgen Sonntagen. Er ist der Urenkel von Jehu. Das ist also schon ziemlich vorbei mit der Zusage, die Gott gemacht hatte, dass nämlich ihm Söhne in der vierten Generation nachfolgen werden. Also dass Jehu bis in die vierte Generation nachkommen haben wird. Wir haben heute in der Losung den Hinweis drauf gegeben. Also der Hinweis auf den Verstand. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn von deinem ganzen Herzen. Und trotzdem geht der Vers und so weiter, was du an ihn denkst. Wir benutzen unseren Verstand gerade und ausschließlich dann richtig, wenn wir ihn benutzen, um Gott nicht aus dem Mittelpunkt unseres Lebens zu fungieren. Aber schon immer in der Geschichte der Menschheit muss man leider feststellen, dass Menschen ihren Verstand so nicht benutzen. Wir hatten letztes Mal darauf hingewiesen, dass der Vater von dem Jerobeam, Joasch, seinen Sohn ausgerechnet solchen blöden Namen gibt. Der erste Jerobeam, der ungefähr 200 Jahre vorher gelebt hatte, war so böse, dass sein Name über Generationen als Synonym für Böses genutzt wird, vergleichbar in Deutschland mit Adolf. Und dass man jemanden so diesen Namen gibt, das zeugt schon davon, dass man sehr merkwürdig mit seinem eigenen Verstand umgeht. Und wenn dieser Junge, dieser Jerobeam, wenigstens sein Verstand benutzt, dann hätte er sein Leben anders führen können. Er hätte sich eigentlich nur überlegen brauchen zu sagen, mein Urgroßvater ist von Gott gewählt worden, um dem Allerbösesten ein Ende zu setzen. Sein Sohn war zwar politisch erfolgreich, hat aber sich schon von Gott weggewendet. Mein Vater genauso. Nun will ich wenigstens einen guten Weg einschlagen. Vielleicht hat ja Gott ein Einsehen und macht dann mit meinem Sohn nicht gleich Schluss. Vielleicht ist Gott ja so nett und macht dann eine Ausnahme, dass wir nicht nur Abernachbar werden, muss man bis zum heutigen Tag feststellen, dass es so eine solche merkwürdige Festhalten an bösen Traditionen von Generation zu Generation in vielen Familien gibt. Und ich habe schon darauf hingewiesen, es ist sehr schwierig, wenn wir aus solchen Traditionen kommen, einen neuen Weg anzuschlagen. Und es ist auch sehr schwierig, seinen eigenen Kindern solche Last aufzubürden, wenn man sich einen Partner wählt, der aus solcher Tradition kommt. Außer jemand entscheidet sich von ganzem
Herzen zu Gott
umzukehren. Es ist ja Gott sei Dank so, dass er gnädig ist und nicht will, dass der Sünder stirbt, sondern dass er umkehrt und lebt. Und Jesus sagt ausdrücklich, dass er gekommen ist, um Sünder zu rufen, nicht gerecht, weil Gesunde natürlich kein Arzt braucht, sondern krank. Deswegen, ich bitte ausdrücklich darum, dass jeder das ganz ernst nimmt, die Geschichte seiner eigenen Herkunft einmal daraufhin zu untersuchen, wo es dort ein Abweichen von Gott gegeben hat. Und diese Sünden zu bekennen, wir haben ganz prominente Beispiele in der Bibel. Der Prophet Daniel macht uns das vor, Kapitel 9 kann man das lesen, dass er die Sünde seiner Vorfahren und auch seines Volkes vor Gott bekennt, wie sein, als ob es seine eigene sei. Und wir können das aus dem Kontext ableiten, dass Gott das tut, dass er hört. Und dass er das Geschick des Volkes Israel von diesem Tag an verhindert. Ich meine nicht, dass wir hier für die Sünde Deutschlands oder Europas oder so Buße tun müssen. Aber das, was uns persönlich betrifft, das, was unsere eigene Überzeugung ist, die wir von unseren Vätern und Vorvätern übernommen haben, von denen müssen wir uns distanzieren. Ansonsten war dies König Jerobeam eigentlich ausgesprochen erfolgreich. Es wird hier ja nur in diesem kurzen Abschnitt ein kleiner Abriss seines Lebens gegeben. Er hat eine relativ lange Regierungszeit, mehr als 40 Jahre. Damit gehört er zu den ganz wenigen Ausnahmen, die überhaupt so lange regiert haben und auch so lange gelebt haben. Die ersten drei Könige Israels, nämlich Saul, David und Salomon, hatten jeweils 40 Jahre regiert. Und danach ging es eigentlich weit abwärts. Manche nur ganz kurze Zeit. Nur wenige haben überhaupt eine längere Regierungszeit. Und auch was sonst über ihn berichtet wird, ist nicht unbedingt, dass man sagen könnte, der Mann war ganz erfolglos. Und das, was wir ab Vers 25 lesen, steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu dem vorhergehenden. Das Urteil Gottes ist ganz eindeutig. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden des Jerobeam, also Jerobeams des Ersten, der Israel zur Sünde verführt hat. Lucy Gott sagte, nicht zu gebrauchen. Ganz in die falsche Richtung. Und unter seiner Verantwortung ebenfalls das ganze Volk Israel in die falsche Richtung geführt. Wenn man die Sache auch von außen betrachtet, dann muss man sagen, er war doch ganz erfolgreich. So eine lange Regierungszeit kommt höchstens noch Frau Merkel mit. Wie ähnlich lange Regierungszeit. Könnte man auch denken, eine ganz erfolgreiche Frau muss ja unter dem Segen Gottes stehen. Aber es ist nicht so, dass das, was vor Augen ist, zusammenpasst mit dem, wie Gott in der Situation ist. Und eben, das Urteil Gottes über das Leben dieses Mannes ist total negativ, obwohl im Vers 25 berichtet wird, dass ihm vieles gelungen ist. Er stellt das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, das heißt bis zum Toten Meer. Und er brachte sogar Städte wieder zurück, die das Volk Juda zur Sprache gesetzt hat. Also Vers 28 wird dann der Rest geschrieben, wie er Krieg geführt hatte, wie er Damaskus und Hamat zum Juda gehört hat und Israel zurückgebracht hat. Alles das ist geschrieben in der Geschichte der Könige. Eigentlich wäre man dann schnell mit fertig. Könnte man eine Schlussfolgerung ziehen und sagen, naja, wahrscheinlich ist das heute genauso. Nicht jeder erfolgreiche Politiker hat gleichzeitig den Segen und die Bestätigung Gottes. Und man kann nicht sagen, so wie das zum Beispiel bei Adolf Hitler war, er wollte 1000-jähriges Reich errichten und hat nur 12 Jahre geschafft, kann man also sehen, dass Gott sofort alles kaputtgeschlagen hat. Auch lange Regierungszeiten und scheinbar erfolgreiches politisches Handeln haben nicht automatisch was zu tun mit dem Segen oder der Bestätigung Gottes. Und ich weise deswegen darauf hin, weil aus meiner Sicht uns der heutige Text eine ganz wichtige Lehre erteilt. Das, was an 4, 2. Buch der Könige geschrieben ist, das ist sowas wie die offizielle Geschichtsschreibung. Das ist das, was jeder Jude in seinem Geschichtsunterricht gelernt hat und bis heute lernt. So hat sich das zugetragen, das und das ist passiert. So ungefähr funktioniert auch der Geschichtsunterricht in unseren Schulen. Man kriegt einen bestimmten Blick auf vergangene Ereignisse beigebracht. Da gehören Jahreszahlen dazu, da gehören bedeutende Ereignisse zu. Und da achtet man meistens eben auch auf die erfolgreichen Dinge. Und nichts davon ist grundsätzlich falsch. Aber es lässt bedeutende Dinge weg. Und um das Ganze zu verstehen, brauchen wir weitere Quellen. Und jetzt frage ich euch mal, diejenigen, die sich in der Bibel auskennen, wo stehen denn hier in diesem Buch die weiteren Quellen zu dem, was ich zu der Zeit habe?
In der Chronik. Nein. Hier steht was von Knecht Jona. Vielleicht ist da irgendwas noch drin? Nein. Chronik sind die Könige, aber nur die Könige von Juda, merkwürdigerweise.
Genau.
Nur von Israel.
Es gibt ein Buch, wo genau über diese Zeit berichtet. Ich empfehle das. Ich habe das wirklich von früh an immer genutzt, neben meiner Bibel und Konkordanz. Das ist ein Stichwortverzeichnis. Und das ist heute natürlich super bequem, das gibt es also elektronisch. Deswegen habe ich das immer hier bei mir. Ich werde dieses große Buch zum Nachschlagen. Da gebe ich einfach das Wort Jerobeam ein. Und dann finde ich alle Stellen in der Bibel, die mit Jerobeam zu tun haben. Natürlich müssen wir erstmal aussortieren, was den ersten Jerobeam betrifft. Und dann komme ich auf diesen zweiten. Und dann komme ich auf die, die wir verwenden. Und da komme ich zum Propheten Amos. Da steht in Kapitel 1, Vers 1, Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat in den Tagen des Usia, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Zwei Jahre von der Prodemärkte. Und ich bitte euch, wenn ihr in der Bibel lest, versucht euch so zu informieren. Natürlich muss man erstmal die Grundlagen in sich aufnehmen. Aber dann, um wirklich wichtige Informationen zu finden, versucht euch die Querverbindung zu erschließen. Und dieses Buch zeigt uns extrem viel mehr, als in dieser kurzen Geschichtsschreibungsnotiz im zweiten Buch der Chronik. Das zeigt, wie es damals zugegangen ist. Und zwar politisch und rechtlich drunter und drüber, chaotisch. Und mit einem Mal, wenn wir das lesen, wird das zu einer lebendigen Geschichte, die ganz viele Ähnlichkeiten mit unserer heutigen Zeit hat. Wenn wir allein das erste Kapitel im Propheten Amos lesen, dann finden wir, dass es in allen umliegenden Länder um Israel herum drunter und drüber gegangen ist und Unrecht an Unrecht gefügt worden ist. Da wird von solchen Gräueln berichtet, wie wir sie jetzt in diesen letzten Jahren hier in unserem Zugangsbereich über die Medien ebenfalls gehört haben. Dieselben Gräueltaten wie in Nordafrika, wie in Syrien, wie in Irak und wie in
Nordafrika.
Exakt dieselben Verbrechen. Und frag heute mal, wenn man in die offizielle Geschichtsschreibung unserer Regierung geht, ob dort einer sich beschäftigt mit den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die man mit solchen Verbrechen schließt. Ich verweise nur auf diesen Verbrecher Erdogan, der in den letzten Wochen 4000 IS-Kämpfer aus den Gefangenenlagern Nordsyriens befreit hat, um sie nach Armenien zu schicken und dort wieder in Bergkarabach aktiv zu werden. Ich verweise auf die Deals, die man mit den Taliban macht. Ich verweise auf die weit über 20.000 Ertrunkene, die man im Mittelmeer einfach hat absaufen lassen, auf die zigtausende in Libyen versklavten Flüchtlinge aus Afrika. Und du wirst nichts von diesen Gräueln irgendwo in der offiziellen politischen Geschichte haben. Es interessiert auch niemand. Die meisten Menschen haben sogar vergessen, dass sich die EU, ich denke 2015, das war vor der Flüchtlingswelle, hat mit dem Friedensnobelpreis auszeichnen lassen für die Flüchtlingspolitik. Bis dahin waren aber schon mehr als 15.000 im Mittelmeer ertrunken. Die offiziellen Quellen schweigen ganz. Aber dann beruft sich Gott Menschen, die Zeugnis ablegen von solchen Verbrechen. Wie damals dieser einfache Mann Amos, ein Hirte und Feigenzüchter, zu dem Gott redet und der seinen Mund auftut und sagt, wie Gott die Situation einschätzt. Und zuerst ist das Zeugnis des Amos über die Völker um Israel herum. Das ist das ganze erste Kapitel, was diese ganzen Völker nachher aufzählt und ihre Verbrechen. Aufschlitzen von Schwangeren. Alles dieses gräuliche Zeug, was heute noch genauso gemacht wird. Und dann, im zweiten Kapitel, geht das Zeugnis gegen das Volk Israel. Weil sie den Gerechten für Geld und den Armen wegen eines Paar Schuhe verkaufen. Sie treten nach dem Kopf des Geringen wie auf den Staub der Erde und den Rechtsweg der elenden Bäume sehen. Kapitel 2, das geht nach Vers 6 los. Und so weiter und so weiter. Und dort werden alle diese Dinge aufgezählt, wie sich gräuliges Verhalten ebenfalls bis in die heutige Zeit und bis in unsere Folge fortsetzt. Es lohnt sich einmal, diesen Propheten durchzulesen. Weil das so präzise die Situation heute abbildet, dass man Angst kriegen muss. Weil das so leicht ist, über diesen Blick Gottes hinwegzugehen, weil es äußerlich ja alles passt. Weil es so leicht ist, auch für uns heute, über den Blick Gottes wegzugehen, weil äußerlich ja noch alles passt. Ich sage nochmal, äußerlich. Das, was die Geschichtsschreiber danach aufgeschrieben haben, war das eine erfolgreiche Zeit. Stabile Regierung, ja. Über 40 Jahre, keine Revolutionen, keine Umstürze. Wir haben das jetzt 30 Jahre schon. Garantiert sind viele Leute ganz zufrieden und sagen, was wollt ihr denn? Läuft doch gut? Oder wie letztlich jemand zu mir gesagt hat, ich will von dem ganzen Elend gar nichts hören. Ich mach mal dann höchstens einen Kopf darüber.
Ja.
Ich war schockiert, dass mir nicht sofort das richtige Wort eingefallen ist. Ich hätte sagen müssen, dass es das letzte Stückchen Herz, was bei dir noch lebendig ist. Weil Gottes Wort sagt, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und dieser Mann könnte seit Jahrzehnten viel Gutes tun, aber er will gar nicht wissen. Und dort ist ein kleiner Rest noch gewesen in ihm wach. Ich werde Ihnen das bei der nächsten Gelegenheit so sagen. Vielleicht ist es doch eine Chance zur Umkehr, zum Hören. Wobei meine Hoffnung ganz gering ist, weil er sich so hört dieses Wort, das der Herr über euch redet, sagt ihr so ganz einfach was. Hört dieses Wort, das der Herr über euch redet. Und dann lesen wir Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6, was Gott seinem Volk zu sagen hat. Und dann, im Kapitel 7, es lohnt sich einmal wirklich, ich bitte euch, dass ihr das euch als Hausaufgabe mal nehmt und in Ruhe und sorgfältig diesen Propheten durchlässt. Weil das zugleich ist zu uns sein wird. Und dann lesen wir im Kapitel 7, nachdem der Prophet fürbittend für das Volk eingetreten ist, da heißt es in Vers 5, da sprach ich, Herr, Jahwe, lass doch ab, wie soll die Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr. Dann ließ er mich sehen. Siehe, ein Mann, der mit einem Lot auf einer Mauer stand, nee, der Herr stand auf einer Mauer, die mit einem Lot gerichtet war, und in seiner Hand war ein Lot, und er sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Und ich sagte: Ein Senkblei, ein Lot. Und der Herr sprach: Siehe, ich lege ein Lot an mitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr schonend an ihm vorüber. Dann verölten die Höhen Isaaks und die Heiligtümer des Leiblichen in Trümmern. Und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Vers 7 bis 9, Kapitel 7. Wohlgemerkt, in einer Zeit politischer Stabilität und militärischer Erfolge spricht der Prophet das, was Gott ihm sehen lässt. Und mitten in dieser Situation fällt das erste Mal wieder dieser Name Jerobeam. Und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Das sagt Gott zu Amos, und Amos sagt er soweit. Dann lesen wir Vers 10. Und Amazia, der Priester von Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ sagen: Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich mitten im Haus Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Mit heutiger Sprache, Amos ist ein Verschwörungstheoretiker. Und sofort findet sich einer, der ihn anschreit. Ihr Lieben, das macht mir in unserer heutigen Zeit am meisten zu schaffen. Dass wir 30 Jahre nach der Wende innerhalb weniger Monate wieder genau dieselbe Gesinnung aktivieren, von der ich gehofft hatte, wir lassen sie mit der DDR kommen. Dass einfach Leute, die eine andere Sicht oder gar Meinung äußern, Sicht haben oder Meinung äußern, angeschissen werden. Und hier lesen wir das nächste: Fake News. Denn so hat Amos gesprochen, durch Schwert wird Jerobeam sterben. Hat er nicht gesagt. Und Israel wird ganz bestimmt aus seinem Land gefangen wegziehen. Er hatte gesagt, und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Was hat er gesagt? Man kann es nicht beigesagt. Genau das passiert nämlich. Wenige Monate später. Der Sohn Jerobeams, der Nachkomme seines Hauses, wird nach 4 Monaten Regierungszeit umgebracht. Das ist das, was der Prophet als letzte Warnung dem Volk und seiner Regierung gesagt hat. Und sie nehmen das Wort und richten es gegen ihn selbst. Denn so hat Amos gesprochen: Durch Schwert wird Jerobeam sterben und Israel wird ganz bestimmt aus seinem Land gefangen wegziehen. Und Amazia sagte zu Amos: Seher, geh, flieh schnell in das Land Juda, ist dort ein Brot und dort kannst du weissagen. Aber in Bethel sollst du künftig nicht mehr weissagen, denn das Heiligtum des Königs ist hier. Und hier ist der Tempel des Königreichs. Was heißt das in die heutige Sprache? Wenn du frommen Kram in die Politik einbringen willst, dann bleib mal bei den frommen Leuten. Hier hast du das Maul zu halten und verpiss dich und sei froh, dass du dich am Leben hast. Genau hier. Wo jeder bedroht und in der Existenz vernichtet wird, der eine abweichende Meinung äußert. Da antwortete Amos und sagte zu Amazia: Ich bin kein Prophet und ich bin auch kein Prophetenschüler, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem kleinen Vieh weg und der Herr sprach zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre du das Wort des Herrn. Du sagst, du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden über das Haus Isaak. Darum so spricht der Herr: Deine Frau wird zur Hure werden in der Stadt und deine Söhne und deine Töchter werden durch Schwert fallen. Dein Land wird mit der Messschnur verteilt werden und du selbst wirst in einem unreinen Land sterben. Und Israel wird gewiss aus seinem Land gefangen wegziehen. Was lerne ich daraus? Es gibt eine Geschichte, die Politiker schreiben. Und es gibt eine Geschichte, die Gott schreibt. Und beides gehört zusammen. Aber meine Seite ist die Seite Gottes. Ich gehöre nicht auf die Seite derer, die Politik machen, sondern die das Wort Gottes in Wahrheit verkünden. Und diese Seite lässt sich nicht stumm machen. Das wollen falsche Propheten und falsche Priester immer. Damals wie heute. Gott soll sich aushalten aus dem politischen Kram. Den kriegt man schon selber geregelt. Und dafür bastelt man sich auch seine eigenen Götter. Heute sind die meistens weiß gekleidet und heißen Doktor. Und man hört auf deren Wort mehr als auf das Wort des Lebendigen. Wir uns, wenn wir uns auf diese Seite schlagen, dann trifft uns das Wort des lebendigen Gottes und zerstört alle hochfliegenden Pläne. Was mich froh macht, Amos ist nicht gegangen. Er hat sich nicht auf die fromme Ecke treiben lassen. Er hat in der Zeit Osias geweissagt. Er hat sich nicht auf die gläubige Seite nach Juda vertreiben lassen. Er hat in der Zeit Osias oder Hiskias, wie er andermal genannt wird, geweissagt. Das war ein Mann, der meistens auf Gott gehört. Aber Gott hatte ihn gesandt zu Jerobeam, um seinem Volk eine letzte Chance zu geben. Wenn wir weiterlesen, sie haben sie nicht genutzt. Das war aber nicht die Verantwortung des Propheten. Ich wünschte, aus dieser Gemeinde gehen lauter Leute hervor, wie Elia, wie Elisa, wie Jona, wie Amos, die das Wort Gottes kennen, beachten und bezeugen. Amen.